Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondgedanken. Der Titel der heutigen Folge: COP26. Palaver, Powwow oder Ultima Ratio? Mein Gesprächspartner ist Federica Forrest, Associate Director Business Development bei Aberdeen oder Aberdeen Standard, dem einen oder anderen vielleicht besser bekannt darunter. Ja, Sie sind mir zugeschaltet, Frau Forrest. Schön, dass Sie da sind und sich mit mir über dieses Thema der Klimagipfel unterhalten wollen. Natürlich wollte ich Sie ein bisschen provozieren mit der Überschrift Palaver, Powwow, Ultima Ratio. Rufen wir uns noch mal kurz in Erinnerung, was damit gemeint sein könnte. Palaver, ein endloses, wortreiches, meist überflüssiges Gerede und Verhandeln. Ein Powwow, bekannt von den Indianerstämmen, auf Gebräuchen basierende Kulturveranstaltung. Und Ultima Ratio, letztes geeignetes Mittel zur Lösung eines Problems. Was ist es denn, wenn Sie es jetzt beantworten sollten für Sie? Ich nehme an, Sie haben eine Tendenz, aber begründen Sie es auch gut und haben Sie vielleicht auch Verständnis dafür, wenn andere was anderes wählen?
Ja, erstmal vielen Dank, Herr Drescher, dass ich heute dabei sein darf. Ich gehe gleich mal auf Ihre Frage ein. Für mich ist es tatsächlich bislang ein Palaver gewesen. Bin ich ganz ehrlich, es wurde immer viel darüber gesprochen, viele Versprechungen gemacht, wenig davon wurde aber gehalten, wie wir vielleicht auch im Laufe unseres Podcasts jetzt sehen werden, hören werden besser. Aber ich hoffe tatsächlich, dass es dieses Mal eben die Ultima Ratio sein wird. Ja, also es ist die Ultima Ratio, denn wenn wir jetzt nicht anfangen, wirklich etwas zu ändern, werden wir einfach die Ziele, die wir uns vorgesetzt hatten, nicht erzielen. Und ja, wir sehen, wie das Klima sich verhält, was um uns passiert. Wir müssen dringend agieren.
Wenn wir das historisch mal einsortieren wollen, es hat ja schon verschiedene Klimagipfel gegeben, auch hier in Bonn, der in Paris war sehr wichtig, werden wir nachher noch drüber sprechen, aber woher kommt eigentlich diese Idee der UN-Klimakonferenzen? Wann ist diese Idee das erste Mal umgesetzt worden? Wenn Sie die Geschichte der Klimagipfel in einen kurzen Zeitraffer bringen wollten, wie sieht das aus?
Ja. Um die Frage zu beantworten, 1979 fand tatsächlich die allererste Veranstaltung zum Klima statt, diese erste Klimakonferenz, und zwar in Genf. Denn schon zu den 70er Jahren gab es Studien bezüglich CO2-Emissionen. Und man hatte eben schon gemerkt, dass diese Emissionen, die wir damals schon hatten, zu bestimmten meteorologischen Folgen führen, ja, dass sich das Klima damals schon angefangen hat, sich zu verändern. Und deswegen hatte man dazu entschieden, eine Konferenz für dieses Thema zu halten. Die Klimakonferenz, die UN-Klimakonferenz, so wie wir sie jetzt kennen, die ja jährlich stattfindet, hat 1995 begonnen. Also erst seit 1995 haben wir diese regelmäßigen Konferenzen, in denen eben verschiedene Länder dabei sind und eben über das Klima diskutieren, über die Tatsache, wie können wir diesen Klimawandel irgendwie aufhalten. Und wenn man guckt, die bekanntesten Gipfel, die wir hatten, waren zum einen das in Kyoto. Kyoto-Protokoll sagt bestimmt allen etwas, die Pariser Konferenz mit dem Pariser Abkommen und tatsächlich die COP26, die wir jetzt ab nächster Woche haben werden, weil das ja quasi auch eine Review des Pariser Abkommens nochmal ist, nach 5 Jahren, beziehungsweise 6 mittlerweile.
Vielleicht halten wir fest, COP26 will eben auch sagen, es ist die 26. Konferenz ihrer Art. Sie hätte eigentlich letztes Jahr schon stattfinden sollen. Sie ist Covid-bedingt wie so manches verschoben worden. Olympiaden haben ja dieses Schicksal auch geteilt. Es findet dann dieses Jahr in Glasgow statt. Und da haben wir ja heute auch schon in den Medien das ein oder andere dazu hören dürfen. Die Queen kann nicht persönlich kommen, weil sie sich gesundheitlich nicht mehr so strapazieren will. Sie wollte ein Zeichen setzen, sie wollte kommen. Wir haben auch zur Kenntnis genommen, die Briten wollten all denjenigen, die aus der ganzen Welt dorthin anreisen und in ihren Ländern noch kein Impfserum bekommen konnten, gegen Covid-1 bereitstellen. Das scheint auch nicht so ganz geklappt zu haben. Aber jetzt halten wir mal fest, wer kommt denn zu einem solchen Klimagipfel? Und wie hat man sich das da vorzustellen? Wer kommt, wer diskutiert, wer beschließt da was?
Es sind extrem viele Leute, die da kommen. Also um Ihnen mal ein Bild zu geben, da sind tatsächlich über 20.000 Leute, die an dieser ganzen Konferenz teilnehmen. Das bedeutet aber nicht, dass all diese 20.000 Leute, Gott sei Dank, eben die Entscheidungen treffen. Das wird dann tatsächlich nur von den Staaten gemacht, die da eben teilnehmen. Also es sind insgesamt, sprechen wir von 197 Teilnehmern, also eben Mitglieder dieser UN-Konferenz, die dann auch diese Entscheidungen treffen. Das heißt, wir werden Regierungschefs auf jeden Fall dieses Mal auch wieder sehen, Organisationen, NGOs, aber auch Aktivisten bzw. diese NGOs, die sich in Gruppen bilden. Ich hatte tatsächlich neulich einen Bericht gelesen, diese NGOs bilden Gruppen, die dann auch ziemlich witzige Namen wie Bingo, Tungo oder Ringo nennen. Das sind alles Abkürzungen. Und die veranstalten dann quasi auch nochmal kleinere Events, um natürlich noch mehr Aufmerksamkeit zu gewinnen, um gewisse Themen noch verstärkt eben an die Entscheider dann näher zu bringen. Das ist so ein bisschen die kurze Zusammenfassung.
20.000 Leute, die irgendwo hinreisen, klingt jetzt nicht wirklich nachhaltig, auch nicht für das Klima. Vor allen Dingen, wenn die das jährlich tun, hätte man das nicht längst auf Zoom-Konferenzen umstellen können, so wie wir gerade auch miteinander sprechen und keine CO2-Belastung dabei haben?
Ja, wenn Sie mich fragen persönlich, ich habe mir die gleiche Frage gestellt. Ich denke, ja, man hätte es zumindest verringern können. Also aus meiner Sicht persönlich würde ich sagen, ja, man hätte auch eine Art Hybridveranstaltung daraus machen können. Denn wir haben es gesehen, auch zu Zeiten von Covid ist es auch unseren Ministerpräsidenten und Co. gelungen, wieso nicht auch so eine Klimakonferenz eben zumindest zum Teil digital zu veranstalten. Was ich vielleicht sagen kann dazu ist, auch wir Aberdeen nehmen ja an einigen dieser Veranstaltungen teil und einige davon finden tatsächlich hybrid statt. Also können zum Beispiel auch Kunden oder wer auch immer sich da tatsächlich registrieren, um da zuzuhören. Aber ja, ich bin bei Ihnen. Man hätte es ein bisschen digitaler und nachhaltiger gestalten können.
Wir haben uns eben schon ein bisschen über Beschlüsse unterhalten. Sie haben Kyoto angesprochen, Sie haben Paris, das Klimaabkommen zum Thema der maximal 2-Grad-Erwärmung angesprochen. Was für Beschlüsse werden dort getroffen? Und wie bindend sind diese Beschlüsse für diejenigen, die sie dort mittragen wollen?
Ja, welche Beschlüsse werden getroffen? Am Ende des Tages, wenn man sich anguckt, allein schon von der Konferenz in Kyoto, ja, ging es ja darum zu gucken, wie können wir eben unseren CO2-Ausstoß minimieren? Wie können wir eben unseren Klimawandel aufhalten? Ja? Und am Ende des Tages ist das auch immer Kernpunkt dieser Konferenzen. Bei Kyoto ging es darum, dass man nur für die Industrieländer quasi gewisse Ziele, gewisse Maßnahmen beifügt. Und zwar, dass man damals ging es um eine Reduzierung von 5,2% gegenüber 1990, ne, der ganzen Emissionen. Mit dem Pariser Abkommen spricht man über die gleiche Geschichte im Grunde genommen. Man setzt sich aber andere Ziele. Die Ziele werden immer schärfer und das ist auch ein bisschen das, was wir jetzt für die kommende Veranstaltung erwarten, dass man zum Teil immer noch über das Gleiche spricht, da aber die Verschärfung der Ziele nochmal anders wird. Sie haben es eigentlich schon gesagt, Pariser Abkommen hatten wir eben die Zielsetzung mit den 2 beziehungsweise sogar 1,5 Grad im Vergleich zu 1990. Ich glaube, dass wir für die COP26 Ähnliches erwarten können, aber innerhalb eines geringeren Zeitraums noch. Denn was man nicht vergessen darf, ist, Industrieländer werden dazu aufgefordert, ein bisschen mehr zu tun, sage ich mal, um eben Entwicklungsländer auch bei der ganzen Sache zu helfen. Also wir Industrieländer werden dazu aufgefordert, weniger CO2 auszustoßen und zum Teil auch das, was niemandem wirklich gefällt, aber mehr zu zahlen, damit auch wir die Entwicklungsländer dabei helfen, diese Klimaziele quasi, ja, mit den Klimazielen mitzugehen.
Jetzt ist es ja nicht so, dass Sie sich nach einem Klimagipfel verabschieden und sagen, bis zum nächsten Jahr, sondern dass unterjährlich dort auch Vorbereitungen stattfinden, dass es Vorgespräche gibt. In dem Zusammenhang ist gerade in diesem Jahr vom Petersberger Dialog die Rede. Ich frage das natürlich deshalb, weil der Petersberg bei uns quasi vor der Tür liegt. Da hat es im April eine Konferenz gegeben, die Vorbereitung war für den Klimagipfel. Wie hat man sich dann solche Konferenzen vorzustellen als Vorbereitung? Und ist das etwas, was wir dann nur hier in Deutschland hatten oder was es dann quasi in den unterschiedlichsten Staaten der Welt lokal gibt?
Ja, absolut. Also Petersberger Dialog ist auf jeden Fall eines der Hauptveranstaltungen für diese Klimakonferenz, aber nicht nur. Denken wir auch an andere Veranstaltungen, die jetzt nicht direkt etwas mit dem Klima zu tun haben. G20, G7-Gipfel, auch dort werden Ideen mitgebracht, die dann nochmal in dieser COP26, in diesen Klimaveranstaltungen nochmal diskutiert werden. Auch ein European Green Deal. Ja, diese ganzen Diskussionen werden wir jetzt auch in den kommenden 2 Wochen nochmal sehen. Und was mir tatsächlich gefallen hat 2020 bei dem Petersberger Dialog war auch tatsächlich, dass wir zum ersten Mal Unternehmen gesehen haben, die sich da eingeschaltet haben, also die proaktiv jetzt rauskamen, wie eine Bayer zum Beispiel oder eine E.ON, eine Allianz auch, die dann wirklich da aktiv auch nochmal dazu beigetragen haben. Und ich glaube, es ist absolut wichtig, denn es reicht nicht nur, dass immer alles auf High Level quasi passiert und diskutiert wird, sondern auch Unternehmen sich da wirklich engagieren und versuchen, zusammen einen richtigen Weg zu finden.
Der eine oder andere spricht im Zusammenhang von den Klimagipfeln inzwischen von einem grünen Davos. Würden Sie diese Assoziation so mittragen oder würden Sie sagen, nee, das ist schon ganz was anderes?
Also ich verstehe, woher man kommt, wenn man das sagt. Ja, am Ende des Tages wird auch hier, ja, bei Davos geht es eher um wirtschaftliche Sachen hier, ist natürlich der Fokus, liegt auf das Thema Grün, Nachhaltigkeit und Klima. Ja, könnte man ein bisschen vergleichen. Ich hoffe natürlich, dass wir aus einer UN-Veranstaltung zum Klima dann konkretere Ziele und Vorgaben bekommen werden. Ich glaube, das ist nämlich auch das, was wir wirklich brauchen, wenn wir in Zukunft etwas ändern wollen. Ob uns dann diese Vorgaben gefallen oder nicht, denn verstecken wir uns nicht. Was bedeutet das am Ende des Tages? Das sind auch so ein bisschen die Erwartungen, die wir haben. Wir werden höhere Steuern zum Beispiel haben. Die Besteuerung von CO2 ist ein ganz großes Thema. Und sowas wird auf uns zukommen. Es gefällt uns nicht, aber wenn uns das wirklich weiterbringt, wir müssen halt auch an die Zukunft denken und nicht nur an die kurzfristige Zukunft und an jetzt.
Wie läuft denn eine Klimakonferenz ab? Das ist eine 2-3-tägige Veranstaltung. Sie haben eben schon ein bisschen darüber gesprochen, wer da kommt, wer da miteinander spricht. Es gibt ja dann auch immer die Prominenten, die einen dringenden Appell an die Weltbevölkerung richten. In vergangenen Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, Prinz Charles hat so eine Rede schon mal gehalten, Arnold Schwarzenegger war schon da und hat was dazu gesagt, der Terminator persönlich. Was ist das, was jetzt in diesen 3 Tagen dann da abgeht? Sind die Ministerpräsidenten dann unter sich und Premierminister? Gibt es dort entsprechende Anhörungen mit Greta Thunberg? Wie habe ich mir das alles vorzustellen?
Ja, also tatsächlich ein bisschen eher in die Richtung, die Sie jetzt schon genannt haben. Also eigentlich sprechen wir ja nicht von 3 Tagen, wir sprechen hier von ganzen 2 Wochen, also schon ein längerer Zeitraum. Deswegen kommt man vielleicht auch auf diese 20.000 Teilnehmer insgesamt. Ja, das ist ja dann, das verbreitet sich ja dann quasi. Aber ja, also 2 Wochen mit einer Agenda, die schon seit längerem feststeht. Im Grunde genommen hat die Agenda für die COP26 5 grobe Themen, und zwar zum einen Energie. Ja, also hier vor allem geht es um diese Transition zur Green Energy, ja? Also dass wir eben mehr im Bereich erneuerbare Energie zum Beispiel machen. Dann Finanz. Ich glaube, da können wir alle ein bisschen mitsprechen, ja, SFDR und Co., diese ganzen Regulierungen. Aber nicht nur die Regulierung für uns Asset Manager, sondern auch tatsächlich, wie fließen die Gelder in diese Fonds, die eben für den Klima zuständig sind. Dann eben auch Anpassung und Verluste. Schaden, ja, also wie kann man sich anpassen mit der Gesellschaft? Welche Schäden können wir vermeiden? Wie müssen wir wirklich in der Praxis agieren? Dann die Natur. Was ist mit Natur gemeint? Da guckt man sich die Landwirtschaft zum Beispiel an, ja? Dass wir eben eine nachhaltige, eine sustainable Landwirtschaft haben und eben hier natürlich auch die Erde und die Natur ein Stück weit schützen. Und am Ende auch Transport und Logistik, dass man eben schaut, vielleicht auch mehr, immer mehr in Elektromobilität, aber insgesamt einfach diesen Punkt weniger CO2-Ausstoß zu produzieren, also den eben zu minimieren. Und ja, wie sollen Sie sich das vorstellen? Die ersten 2 Tage werden wir diesen World Leaders Summit haben, wo sich eben diese ganzen Ministerpräsidenten finden, also treffen. Es wird auch eher eine kleinere Runde sein. Also da kommen jetzt nicht alle NGOs mit rein, sondern es ist eine Gruppe für die, also ein Block für den. Und alle anderen Dinge werden sich dann eben aufgeteilt unter NGOs, Regierungschefs und Co. Also das ist dann ein bisschen ein Mischmasch. Aber es gibt tatsächlich auch diese Meetings, wo nur diese Regierungschefs dann drin sind.
Und ganz wichtig sind dabei natürlich immer die Gruppenbilder mit Damen, wie wir sie dann ja auch von den G20-Konferenzen gewohnt sind in der Vergangenheit. Was mich zu der Frage führt, gerade bei den G20-Treffen, Sie haben es eben angesprochen, sind ja die Erklärungen und Formulierungen schon etwas, was bisweilen schon vor der Veranstaltung fertig ist, dort diskutiert und quasi nochmal unterfüttert wird. Aber eigentlich ist vorher schon klar, was rauskommt. Ist das bei den Klimagipfeln auch so?
Nein, ich glaube, also leider muss ich in diesem Podcast vieles so ein bisschen mit Jein beantworten. Es gibt keine klare Meinung, sondern keinen klaren Outcome. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ja, das steht schon alles fest. Man hat starke Vermutungen, weil man eben nicht erst ab Montag anfängt, über gewisse Dinge zu diskutieren, ja, sonst bräuchten wir diese ganze Vorarbeit, die wir eben mit einem Petersberger Dialog haben und so, bräuchten wir gar nicht. Aber durch diese ganze Vorarbeit hat man dann schon eine Tendenz zu sagen, was rauskommen könnte oder nicht. Wir zum Beispiel wünschen uns, also wir Aberdeen, sage ich jetzt mal, wünschen uns auch tatsächlich, dass wir einfach mehr Länder sehen werden, die eben sich wirklich dieses Ziel mit Netto Null, also Netto Null Ziele, beziehungsweise eben auch diese 2 Grad Reduktion, ja, dass sie sich dazu anschließen, ja. Wird das dann wirklich so sein? Wir hoffen es, aber da ist noch ein kleines Fenster offen, dass es vielleicht nicht so konkret rauskommen wird. Was wir wirklich als konkrete Outcomes sehen, ist wie gesagt die CO2-Bepreisung und eine erweiterte Gesetzgebung. Denn ohne die Gesetzgebung wird eben nichts passieren. Weil jeder ja ein bisschen egoistisch ist und da nicht zwingend der Erste sein möchte, der auf etwas verzichtet. Deswegen braucht man diese Gesetzgebung. Aber ich gebe Ihnen 2 Beispiele. Wir sehen eine EU, also 2 Beispiele, wieso es nicht so einfach sein wird, zu einem Entschluss zu kommen. Wir sehen zum Teil die EU, die da ein bisschen zögerlich ist, eben neue Anpassungen zu haben, was die Kohlenstoffgrenzen anbelangt. Also die EU macht da jetzt so ein bisschen, hält sich ein bisschen zurück. Sie wollen auch nicht alles machen und für alle hier die Spender quasi sein. Ein bisschen böse gesagt, aber es ist ein bisschen so. Und auch der Konflikt zwischen USA und China wird ein großes Thema sein. Man weiß zum Beispiel auch nicht, ob der Präsident von China dabei sein wird in Person. Also auch da wird ein bisschen gezweifelt. Und naja, wir sprechen hier nicht von 2 kleinen Ländern, die nichts zur CO2-Emission beitragen. Ich glaube, das wissen wir alle. Und das wird eben ein Problem sein, eine Hürde.
Das heißt, Sie haben zwar gesagt, was Sie sich wünschen, aber Sie würden sich noch nicht zutrauen zu sagen, das sind die Ergebnisse, die man realistischerweise erwarten darf. Da ist nicht alles schon vorbeschlossen und vorgekaut und wird jetzt nur noch einmal auf der Bühne aufgeführt, sondern Sie sagen, da ist auch noch offener Ausgang in vielen wichtigen Punkten.
Ja, ich denke ja. Und wie wir das auch in der Vergangenheit gesehen haben, man wird dann auch Kompromisse finden. Wenn Sie mich persönlich fragen, ich meine, gucken wir uns an, was mit dem Pariser Abkommen passiert ist. Eigentlich war das ja eine Failure, wenn man das so sagen kann, ja, weil die wenigsten haben sich wirklich dran gehalten. Ja, wir haben Länder, die das extrem gut alles umsetzen, wie Schweden und Dänemark. Die werden immer als Vorzeigeländer quasi dafür ins Spiel gebracht. Aber alle anderen, selbst Deutschland, wir machen zwar viel, aber wir sind leider noch nicht in Line mit dem Pariser Abkommen. Und in diesen letzten 6 Jahren hat man Kompromisse gefunden. Ich glaube, wir werden in Anführungszeichen leider das Gleiche nochmal sehen. Also mit strengeren Sachen, aber irgendwo muss man halt auch Kompromisse ziehen.
COP26 findet im schottischen Glasgow statt. Das ist ja, wenn man Aberdeen kennt, quasi direkt vor ihrer Haustür. Ihr Unternehmen wird dort präsent sein. Sie selber auch? Fragezeichen.
Ich selber leider nicht. Ich persönlich nicht. Sehr schade, denn ich habe sogar in Glasgow studiert und in Schottland gelebt. Deswegen hätte es mich noch umso mehr gefreut. Aberdeen wird daran teilnehmen. Wir werden Leute haben, die vor Ort in diesen Sitzungen sind, um einfach dann darüber zu berichten. Wir nehmen aber auch an vielen dieser Nebenveranstaltungen aktiv teil, wo wir auch wirklich unseren Part haben, unsere Vorstellungen präsentieren. Und da eben engagiert sind, das ist zum Teil, also zum einen der Green Horizons Summit, wer sich ein bisschen durchgelesen hat bei der COP26, weiß, wovon ich spreche, oder der World Climate Summit. Das sind so zwei der einigen Konferenzen, bei der wir teilnehmen, wo sich eben auch Leute dann tatsächlich über unsere Homepage zum Beispiel registrieren können, um da teilzunehmen.
Dann würde es mich doch freuen, wenn wir nach diesem Podcast, der ja im Vorfeld von COP26 entstanden ist, ein Nachgespräch führen, wo Sie sich mit den Kollegen, die dort waren und den Informationen, die wir aus der Presse haben gewinnen können, mal bewaffnen und wir dann in 2-3 Wochen, wenn die Veranstaltung hinter uns liegt, mal Revue passieren lassen, inwieweit wir als Investoren von dem, was dort besprochen worden ist, tangiert werden im Rahmen, Sie haben es selber angesprochen, der Regulierung, mit Blick auf die Frage nachhaltiger Strategien und den Klimaschutz. Da würde ich mich sehr freuen, denn die Frage, die natürlich über allem steht und die ich Ihnen zum Schluss quasi nochmal hinlegen möchte, ist, wird sich der Aufwand lohnen? Fragezeichen. Man könnte es jetzt ganz einfach sagen, er muss, aber nochmal die Frage an Sie, wenn Sie ein Fazit ziehen sollen mit Blick auf die Konferenz, die vor uns liegt, wird sich der Aufwand lohnen?
Er muss. Ich hoffe es sehr. Ich glaube, auch da wird die Antwort eher mittig sein. Also wir werden jetzt nicht aus dieser COP26 rauskommen und auf einmal die Lösung zu all unseren Problemen gefunden haben. Das werden wir aus meiner Sicht nicht. Dafür ist das einfach zu kompliziert. Wir sprechen hier nicht von 3 Ländern, die sich irgendwie zusammensetzen und etwas entscheiden müssen. Das ist eine weltweite Sache. Und bevor man da wirklich gewisse Ziele findet, dauert das ein bisschen. Daher, ja, wir werden Outcomes haben. Ich glaube, konkretere Zielgebungen als die, die wir schon hatten, also noch strengere. Aber mal gucken, wie sich das dann alles noch darstellen wird. Und ich hoffe, in 2-3 Wochen mit meinem positiven Feedback hier bei Ihnen sitzen zu dürfen.
Das werden wir machen. Da lade ich Sie schon jetzt herzlich zu ein. Ich frage meine Gesprächspartner am Ende immer nach einer Literaturempfehlung. Machen wir es heute mal einfacher und sagen wir, wenn Sie sich über COP26 informieren wollen, wo tut man das am besten oder überhaupt über die Klimakonferenzen? Gibt es irgendwie vielleicht auch eine Dokumentation oder so, die sowas mal schön zusammengefasst hat, die Sie empfehlen könnten? Gibt es eine eigene Internetseite dieses Klimagipfels, das nehme ich an, wo ich mich erkundigen kann?
Genau.
Wo kann ich mich noch vorbereiten bis Samstag?
Absolut, ja. Wenn Sie einfach nur stumpf auf Google zum Beispiel COP26 eingeben, sehen Sie als erstes tatsächlich die Webseite der COP26-Veranstaltung. Ich kann natürlich auch wieder empfehlen, die Literaturen, die wir produzieren, denn Aberdeen ist vielleicht nicht so bekannt für das Thema Nachhaltigkeit, aber wir haben ein Team, was sich wirklich nur um das Thema Klima eben fokussiert und bemüht, da Dinge zu recherchieren. Und wir haben extrem viel Literatur, aber ich glaube, die 2 wichtigsten Dokumente, die wir haben, ist auch zum einen die COP26, unser Ansatz und Engagement, und COP26, The Last Chance Saloon. Die zweite ist zwar auf Englisch, aber trotzdem sehr interessant durchzulesen. Finden Sie auf aberdeen.com. Und ja, da finden Sie eigentlich alles, was Sie brauchen, um eine grobe Struktur der COP26 zu haben, zu bekommen.
The Last Chance passt ja perfekt nochmal zum Schließen der Eingangsfrage, Palabra, Powwow oder Ultima Ratio, The Last Chance, Ultima Ratio. Ich fand es sehr charmant, dass Sie gesagt haben, bisher Palabra und damit auch im Rahmen der Einwandvorwegbehandlung vielen Kritikern den Wind aus den Segeln genommen haben, aber wir halten mal fest, es muss sich letzten Endes lohnen. Den ja. Aufwand haben wir gerade festgehalten und wir schauen in 3-4 Wochen einfach in das Ergebnis rein. Sie informieren sich. Wir alle werden es in den Medien verfolgen und dann gucken wir nochmal, was es für uns als Investoren in der Zukunft heißt. Danke für heute, Frau Forrest. Liebe Zuschauer, wenn Sie die Gelegenheit haben, diesen Podcast irgendwo zu bewerten, tun Sie es am besten positiv. Wenn Sie ihn weiterempfehlen können an Freunde, an Kollegen, tun Sie das gerne. Bleiben Sie gesund und uns erhalten und ich verabschiede mich hier aus dem ABC Tower in Köln, wie immer mit einem gewohnten Tschö.